Moin, Internet. Ihr hört Folge 194 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute Christina Kutscher. Hallo Christina.
Hallo.
Christina, ich hoffe, du bist bereit nach deiner Auszeit für mindestens 60 Minuten geballte Games-Power.
Ja.
Ja?
Okay. Ja, bin ich bereit.
Du bist ready. Okay, dann lass uns einfach ohne große Umschweife, ohne groß Housekeeping zu machen, einfach reinfliegen in den Podcast.
Ja, ich hatte ja jetzt genug Zeit und was habe ich gemacht? Die gleichen Spiele gespielt wie sonst auch.
Die Comfort Games.
Und da habe ich festgestellt, was als Comfort Game zählt, das ist eine große Bandbreite. Das ist jetzt der kalteste Take des Jahres, dass Cozy Game nicht immer nur cute sein muss, sondern dass man Cozy Game definieren kann, wie man möchte. Und für viele sind Horrorspiele Cozy Games.
Mhm.
Also habe ich in Resident Evil gespielt. Stardew Valley ist ganz vorne dabei, also habe ich das gespielt. Aber ich würde auch behaupten, dass die zwei Spiele, die ich jetzt dabei habe, Cozy Games sind, für mich zumindest.
Hm, okay.
Pass auf, und das erste ist es, weil wir beide das zusammengespielt haben. Multiplayer-Spiele sind für mich Cozy Games, weil ich auch in keiner Call of Duty Lobby oder in League of Legends oder Dota irgendwo rumhänge, weil ich nicht mit den Leuten rede, es sei denn, ich bin mit ihnen befreundet.
Aha.
Aber so mit Leuten ein Spiel spielen, ohne dass man wirklich interagieren kann, aber man weiß, die andere Person ist da und man sieht, was sie macht. Toll. Peak Gaming einfach.
Aha.
So. Und wir beide haben Final Sentence gespielt. Das ist ein Tipp Battle Royale, würde ich sagen. Man startet entweder ein Quick-Match oder verbindet sich halt vorher mit FreundInnen. Und dann sitzen alle an ihrem eigenen Tisch, entweder im Kreis oder wie bei so Klausuren, jeder halt wirklich an dem eigenen Tisch versetzt. Und dann tippt man den Text, der da erscheint. Der Standardmodus ist, dass man bei einem Fehler, den man macht, zum Anfang der Zeile zurückkommt und die Zeile neu starten muss. Bei 3 Fehlern spielt der Soldat, der neben jedem Tisch steht einer, und bei 3 Fehlern fängt er an, russisch Roulette zu spielen. Bei den nächsten 3 Fehlern, die man macht, kommt eine weitere Kugel in den Revolver, also die Chancen sinken, dass man weitermachen kann. In den meisten Partien gibt es Pausen, also du tippst ein paar Zeilen, dann ist eine Pause, und da hat man dann Gelegenheit, darauf zu achten, wo so die anderen sind. Oben gibt es eine Linie, die die Abschnitte anzeigt und zeigt, wo sich alle SpielerInnen darauf befinden. Wenn man erschossen wird, ist man raus. Wer als erstes alles abgetippt hat, egal ob es richtig ist, oder also es muss dann letztendlich ja richtig sein, aber egal wie viele Fehler du gemacht hast, theoretisch, wenn du als erstes fertig bist, hast du gewonnen und alle anderen sterben. Die Texte, die man da tippt, vielleicht kann man sie nicht unbedingt alle als Texte bezeichnen. Als wir gespielt haben, waren das zum Beispiel so Hotelrezensionen, die sich als so kleine Hotel California Geistergeschichten entpuppt haben. Ich habe dann alleine gespielt. Ich habe dann übrigens auch doch nochmal gewonnen. Ein Text war einfach Morsecode. Das heißt Punkte und Bindestriche und Leerzeichen. Das war das Einzige. Und dabei musstest du so toll dein Gehirn ausschalten und dann einfach diese 3 Tasten so schnell wie möglich drücken in der richtigen Reihenfolge, die da angezeigt wird. Und zu dem Zeitpunkt war die Screenshot-Taste bei mir noch auf dem Bindestrich. Das hat sich jetzt geändert, weil ich hatte dann über 100 Screenshots auf einmal.
Mhm.
Was wir hatten, war auch, dass der Text einfach 1-2 war, wobei eine Zahl ausgeschrieben war und die andere eine Zahl, aber das hat dann halt gewechselt. Es war so ein Brainfuck einfach. Voll. Da muss man wirklich, man muss loslassen. Man darf sich da nicht verkrampfen, man muss einfach so mit dem Flow tippen. Was ich auch hatte, waren Matheformeln, was mich richtig abgefuckt hat, weil ich habe eine wunderschöne fancy Tastatur.
Aha.
aber die Zahlen und Zeichen, die da draufstehen, sind das englische Layout. Wenn ich tippe, ist es das deutsche. Aber das heißt, dass das, was rauskommt, wenn ich auf die Taste drücke, was anderes ist als das, was draufsteht. Also habe ich mir so kleine Zettelchen gebastelt und draufgeklebt. Aha. Was ich auch abgetippt habe, waren dann Gedichte oder einfach bestimmt so 50 Mal I must not tell lies.
Aha.
Ich weiß nicht, wie ich das abgetippt habe. Das war das Einzige, was da kam. Da habe ich dann auch gewonnen. Das war leicht. Oder richtig schwierig ist, Texte, in denen die Buchstaben vertauscht sind, so als hätte man schon einen Tippfehler gemacht. Und das sind dann aber so Texte, wo der Erzähler weiß, dass er die Wörter nicht mehr richtig rauskriegt. Das heißt, das, was der mental durchmacht, spiegelt sich in dem Buchstabensalat wieder. Alles wirft mehr Fragen auf, aha, als es beantwortet. Und ich habe, so langsam erkenne ich so ein Muster, aber gleichzeitig auch nicht. Es ist ein bisschen tricky. Eigentlich ist auch vollkommen egal, weil man muss es halt eigentlich nur abtippen und nicht verstehen.
Ja.
Aber man muss es halt auch unter Zeitdruck abtippen. Und das ist ein cooles Konzept. Und dann habe ich mir die Rezension dazu angeguckt.
Für all die kein Video anhaben, Christina hat gerade dramatisch einen Schluck getrunken aus einer Eisteedose.
Das ist Pepsi Lemon Twist, habe ich mal probiert.
Okay. Mhm. Also ein bisschen wie Vita-Cola dann quasi, Pepsi mit Zitrone?
Ja, es ist okay.
Okay.
Die deutschen Rezensionen, die sind so, ja, cooles Spiel, das ist toll, um tippen zu lernen.
Aha.
Tolle Übung. Und ich denke mir so, darum geht es doch gar nicht. Und einer meinte, man sollte das in der Schule spielen, damit die alle tippen lernen.
Vielleicht sollte man genau dieses Spiel nicht in der Schule spielen, möglicherweise.
Ja, also haben wir das gleiche Spiel gespielt? Naja. Am Ende erhält man, wenn man eine Runde gespielt hat, Statistiken, wie akkurat man ist, wie akkurat man das letzte Spiel war und generell allgemein im Durchschnitt, das ist das Wort, was ich gesucht habe, Worte pro Minute, die man tippen kann. Ich finde, da muss man, also ich musste da erst reinkommen. Ich war total starr, aber man muss einfach loslassen. Man muss okay damit sein, Fehler zu machen, und man muss einfach darauf vertrauen, dass man tippen kann.
Ja.
Ja. Die Entwickler heißen passenderweise Button Mash. Ergibt total Sinn.
Mhm.
Das sind litauische EntwicklerInnen, und das Spiel ist sogar von der EU gefördert. Das fand ich spannend.
Okay.
Und der Publisher ist Polden Publishing. Die haben zum Beispiel Static Dread gemacht, was du ja mal vorgestellt hattest.
Mhm.
Ich finde, Final Sentence spielt sich sehr unterhaltsam, aber nicht für sehr lange. Ich habe jetzt, warte, ich gucke es nach, naja, etwas über 2 Stunden gespielt. Was wir beide ja eher spannend finden, als das Tippen an sich. Also es macht schon Spaß, so diese Konkurrenz zu haben und sich dabei auch auszutauschen, aber versuchen, einen Sinn in den Texten zu finden. Und worum geht es eigentlich? Das ist viel spannender. Und ich finde, das hat sehr starke Zweiter Weltkrieg-Vibes, einfach wegen diesen langen Ledermänteln, die Masken, die diese Soldaten tragen, dann, dass du eine Schreibmaschine hast, du bist irgendwie in einem Bunker. Und so ein bisschen geht es vielleicht auch um Chiffrierungen oder sowas, weil man Sachen tippt, ich weiß es nicht.
Man könnte diesen Morsecode zum Beispiel irgendwie auswerten vielleicht.
Ich habe ja 100 Screenshots davon.
So, siehste, hat doch einen Vorteil gehabt, dass die Taste da drauf gelegt war.
Ja, ich wollte das machen, aber habe ich jetzt natürlich doch nicht. Genau, was kommt noch? Das Spiel ist schon vollständig veröffentlicht. Das ist nicht in einem Early Access oder sowas. Es ist jetzt gerade erst erschienen, Anfang April. Und für Supporter gab es unterschiedliche Schreibmaschinenmodelle, so ein Papierkranich. Genau. Und was halt bisher steht auf deinem Schreibtisch, die Uhr, die runterzählt, die Schreibmaschine und dann deine Tischnummer, dass du sehen kannst.
Mhm.
Wo du bist, dann konnte ich das dir sagen und gucken, wo du ungefähr sein musst und sowas, weil man kann, wenn man gestorben ist, beobachten, aber nur von seinem Platz aus.
Mhm.
Das, finde ich, könnte man noch ändern, dass du Leuten dann wirklich beim Tippen zugucken kannst. Das wäre total cool. Dass man irgendwelche Deko für den Schreibtisch hat. Also ich habe hier super viel auf meinem Schreibtisch. Ich habe so eine Relaxo-Pokémon-Karte. Aha. Ich habe einen kleinen Ritter. Ich habe Lippenprodukte. Ich habe eine kleine Kiste, wo nur Glitzerblumen drin sind. Aha. Sowas will ich auch für das Spiel haben. Einfach Stuff. Und ich möchte meine Schreibmaschine irgendwie verschönern. Also so kosmetische Verbesserungen, ne? Nicht irgendwas, was dir dann einen Vorteil verschafft. Das wäre unfair. Voll. Also irgendwas braucht es noch, um es langlebiger zu machen. Was jetzt noch konkret geplant ist, sind Ligen. Also es irgendwie mehrere Ligen gibt. Keine Ahnung, ne? Liga, der Plural davon. Mhm. Dann Skill-Based Matchmaking. Es soll kein Elo und auch kein richtiges MMA geben, weil dafür gibt es zu wenige SpielerInnen, aber irgendwie, dass man nicht komplett ablost und nicht komplett alle fertig macht, sondern dass es irgendwie vergleichbar ist. Es soll mehr Sprachen geben, mehr Texte, mehr Analyse-Infos für dich. Genau. Und ja, das ist Final Sentence. Ich finde, das kann man schon mal so ab und zu mal spielen. Ich stelle mir das, also du bist halt auch überhaupt nicht lange in der Warteschlange.
Ja.
Also es dauert 10 Sekunden, 15, bis man in einem Match ist mit anderen Leuten. Und ich habe, bevor wir hier aufgenommen haben, gegessen und dabei mir ein bisschen Dead by Daylight angeguckt. Und da gibt es so einen Modus, da bist du ewig in der Warteschleife. Aha. Und während du da in der Warteschleife bist, kannst du einfach Final Sentence spielen.
Wow, okay, das ist dann quasi, ist dann fast schon Third Screening sozusagen.
Ja.
Also weil du vielleicht ein bisschen am Handy rumdöngelst zwischendurch. Ja, verstehe. Ja, ich finde das Spiel auch, also was ich halt auch richtig spannend finde, ist halt, wie du halt meintest, so diese Meta-Ebene. Mhm. Gibt es da eine Meta-Ebene? Das ist halt schon sehr, also genau eben diese, wie du sagst, diese Hotel California-mäßigen Rezensionen von irgendwelchen fiktiven Hotels und so, wo da auch so ein Spannungsbogen drin ist. Du hast dann aber zwischendurch auch so, hast du einfach so Meme-Sätze, sowas wie Press F to pay respects oder One does not simply walk into Mordor, gibt's halt auch. Es gibt super viele Kategorien von Texten, wo ich mich auch frage, bei manchen so, Urheberrecht? Fragezeichen.
Stimmt. Das hast du auch schon gesagt, ja.
Na, und ich habe auch mal versucht, so ein paar Sätze und so zu googeln. Also manchmal kommt da auch gar nichts raus. Also manchmal weiß man, okay, das wurde vielleicht irgendwie für das Spiel geschrieben oder irgendwie generiert. Ich meine, es ist kein KI-Disclaimer dran. Man weiß es nicht tatsächlich, ob es benutzt wurde oder ob dann irgendjemand, weiß ich nicht, vielleicht auch auf einer anderen Sprache das genommen hat, übersetzt hat oder so. Kann ja alles sein. Ich finde es auf jeden Fall spannend, wo diese ganzen Texte so herkommen. Und ja, ich würde dir auch zustimmen, also man bräuchte schon, also ich brauche ehrlich gesagt tatsächlich auch nicht diesen E-Sport-Aspekt, der so ein bisschen da geschaffen werden soll, sondern auch wenn es ganz witzig wäre, wenn so neben, weiß ich nicht, den Excel-Meisterschaften jetzt auch dann so die Tipp-Meisterschaften hier irgendwie in Final Sentence ausgetragen werden.
Ja.
Sondern ich bräuchte schon auch diese Cosmetics tatsächlich. Oder halt so Sounds, ne? Wenn du sagst, du hast irgendwie eine Schreibmaschine, die einen bestimmten Ton hat oder du hast irgendwie, du kannst dir so ein altes 1985er IBM Keyboard dahinstellen, so ein mechanisches, weißt du, so ein riesengroßes,
so ein guter Sound.
Klumpiges, graues Ding irgendwie, das wäre richtig geil. Aber ja, mal gucken, was da noch so kommt. Also ich habe insgesamt, glaube ich, eine Stunde gespielt oder so. Liegt aber auch daran, weil die Matches relativ kurz sind auch. Also ich glaube.
Ja, total kurz.
Ich glaube so, dass die Standardeinstellung, wenn du eben nicht selber hostest, weil du kannst selber auch Matches eben hosten und verschiedene Sachen einstellen, verschiedene Parameter. Wenn du nicht selber hostest, ist es, glaube ich, meistens so 4 Minuten. Mhm. So ein komplettes Battle Royale ist dann 4 Minuten so ungefähr. Was auch irgendwie smart ist, finde ich, weil auch, also wenn es eine längere Session wäre, würde sie es deutlich schneller abnutzen, finde ich. Wenn du so 10 Minuten sitzt und 10 Minuten lang irgendwie über 10 Etappen lang tippen musst, ist dann so, ja, irgendwann hat man auch genug davon. So, deswegen ist es schon ganz smart. Aber ja, natürlich, ich glaube, es gewinnt natürlich noch viel mehr, wenn man sagt, okay, man macht es irgendwie mit Friends, so, ne? So wie wir beide halt. Oder man macht irgendwie, weiß ich nicht, das Levels-Liga oder so auf. Kommen Sie dann Discord, unter Multiplayer haben wir da einen eigenen Bereich, da können wir direkt eine Final Settings Liga aufmachen. Ja. So ungefähr. Wie damals bei Nerds.
Ach ja, good times.
Good times, good times.
Ist ja auch, glaube ich, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge gerade noch so im Sale.
Ja.
10% nur, also kostet gerade 9,22 €.
Ja.
Ist, finde ich, dafür, dass man es mal so 1-2 Stunden insgesamt vielleicht spielt, muss man wissen, ob man diesen Preis zahlen möchte. Ich fand einfach das Konzept mega cool und ich habe die Hoffnung, dass da noch was kommt. Was mir diese Hoffnung ein kleines bisschen genommen hat, war die letzte Ankündigung der Devs, wo sie die Roadmap vorstellen, was als nächstes kommt. Und ganz unten steht dann so: Nichts davon ist in Stein gemeißelt. Wir tun, was wir können, aber wir sind schlecht darin zu planen.
Mhm.
Das ist schlecht.
Ja, ja.
Vor allem, wenn man das selber schon sagt, so entschuldigend und sich dann so ein bisschen aus der Verantwortung damit zieht.
Mhm.
Aber gut, wir behalten das im Blick.
In der Tat, ja.
Und gucken, ob es da irgendwelche Neuerungen gibt. Vor allem, weil ich schon noch so ein paar Achievements haben will. Ich will schon noch so ein bisschen mehr Texte erkunden. Und es macht ja auch Spaß irgendwie.
Voll.
Nicht lange, irgendwann nutzt es sich ab, aber oh, ich sehe gerade in dem Trailer hier ist so ein Typ, der leidet so und der hat irgendeine Verletzung an der Hand und ein Pflaster im Gesicht. Krass wäre auch, wenn du angeschossen wirst, nicht erschossen, sondern das irgendwie abwehrst und dann ist so ein Delay irgendwie beim Tippen oder du hast nochmal, ich weiß nicht, irgendwas anderes, irgendwie wie ein Malus halt.
Ja.
Also ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wir werden nicht dafür bezahlt, die jetzt hier zu brainstormen.
Das stimmt.
Wir werden gar nicht bezahlt.
Das stimmt.
Das ist okay, wir machen es trotzdem gerne.
Ja.
Ja.
Genau.
Ja, und das war Final Sentence.
Ja. Endlich mal ein Spiel, wo man profitieren kann, wenn man hauptberuflich schreibt.
Ich war so viel schlechter, als ich dachte, aber ich bin dann wirklich reingekommen. Also am Anfang hatte ich so ein WPM von 40, 50.
Words
und
per
jetzt,
minute.
Words per minute, ja. Jetzt bin ich so bei 80 angekommen.
Ja.
Aber dann kommt ein so ein scheiß Formeltext. Naja.
Ja.
Du, aber good times irgendwie trotzdem.
Irgendwie trotzdem good times. So eine kleine Runde zwischendurch kann man das ganz gut machen.
Ja.
Ja, bleiben wir doch so ein bisschen creepy und blutig und eigentlich auch so ein bisschen so zwischendurchig mit meinem ersten Spiel Bloodletter. Bloodletter ist ein Spiel von Studio Aldamami. Die sind sehr, sehr frisch. Eigentlich studieren die noch tatsächlich in Berlin. Und ist so ein Ministudio, ich glaube, es sind 5 Leute. Wer ein bisschen hinter die Kulissen gucken möchte von diesem Spielrelease, kann ich empfehlen. Friend of the Pod und auch privat uns bekannt als Mithamburger, Dom Schott, hat in seinem Podcast Okay Cool für SupporterInnen, also die erste Folge seiner Mini-Audio-Reportage über dieses Spiel kurz vor und kurz nach dem Release. Die erste Folge ist gratis und die zweite ist für SupporterInnen. Genau, also wer mal wissen möchte, wie es dem Tournament ging mit dem Release dieses Spiels, davor und danach, der kann da gerne mal reinhören. Genau, prinzipiell ist Bloodletter ein Roguelite-Deckbuilder, wobei vielleicht eher Rogue-like, weil du deine Sachen innerhalb des Runs kannst du dich quasi upgraden, aber du behältst es eben nicht runübergreifend. Also es ist innerhalb eines Runs geschlossen, dann ist es wahrscheinlich eher doch Rogue-like eher als Roguelite, weil Roguelite ist ja quasi persistente Upgrades. Genau. Und dann kommt noch dazu so ein bisschen Ressourcenmanagement, weil du bist ein Barbier in einem mittelalterlichen Dorf, das natürlich sehr Fantasy-Mittelalter-mäßig ist. Also die DorfbewohnerInnen, die du behandeln musst, die sind schon, also die haben schon so teilweise ganz normale Berufe, sage ich mal. Also es gibt einen Metzger, es gibt irgendwie eine Müllerin, es gibt einen Herbalist, Gravekeeper, also ganz Standardsachen, aber die haben eben, also prinzipiell hauptsächlich durch ihr Aussehen, haben die eine sehr, 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 sehr creepy Aura. Also wie diese Figuren gezeichnet sind, also das Art Department ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Also das ist auch so, finde ich, so mit eines der herausragendsten Dinge im Sinne von besonderndsten Dinge an diesem Spiel, dass einfach die wirklich so einen eigenen Stil haben. So, also bei den Kartenillustrationen, die sind eher so ein bisschen, die sind halt so ein bisschen Marginalia-mäßig, so mittelalterliche Malerei, so, also Manuskriptmalerei, so sind die eher gedacht. Aber diese Figuren, die sind schon, das ist schon geil, wie die aussehen. Also es ist halt echt so ein bisschen creepy, ein bisschen blutig, ein bisschen horrormäßig. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Und genau, und da ja früher so ein Barbier nicht wie heute jemand ist, der vielleicht einem irgendwie die Haare und den Bart macht, sondern früher waren das ja ein Ersatz für Ärztinnen, Barbiere. Also die haben Zähne gezogen, die haben irgendwie Brüche geschient, die haben irgendwie Aderlass gemacht mit Blutegeln und so, die haben irgendwie alles gemacht. Das waren eben die Allround-MedizinerInnen, wo es halt eben keine richtigen MedizinerInnen in Anführungsstrichen gab, also wo vielleicht keine Universität in der Nähe war, wo irgendwelche, ne, irgendwo auf dem Dorf einfach, irgendwo auf dem Land, wo es keine Ärztinnen gab, da gab es die Barbiere eben, so ungefähr. Aber auch in Städten. Also, ne, einfach so ein bisschen, genau. Eher so Hands-on-Ausbildung mäßig, statt irgendwie in der Uni Bücher wälzen über Anatomie und so. Genau, das waren die Barbiere. Und wir sind eben in diesem Dorf. Und dieses Dorf ist eben, ja, eigentlich in jedem Run wird es eben von einer anderen Entität bedroht. So von so einem Monster. Man weiß nicht genau, also manchmal kommt so ein bisschen kosmischer Horror durch. Manchmal ist es aber auch so eine, gibt es eine andere Backstory zum Beispiel. Es gibt Impaled One ist eine dieser Entitäten und das ist wohl einfach eine Frau, die irgendwie auf unglückliche Art und Weise umgekommen ist und sich dann einfach über die Zeit und dadurch das auch irgendwie sich irgendwie fast so ein Kult um sie gebildet hat, eben zu einer monströsen Entität geworden ist. Es gibt auch noch irgendwie den Tainted One, das ist die zweite Entität, die irgendwie so ein bisschen die Dorfbewohnerinnen ja so träge und apathisch irgendwie macht durch ihren Einfluss. Und genau, und diese Entität, die ist halt nur nachts aktiv und nachts verteilt sie halt sozusagen durch ihren Einfluss Krankheiten, sät Zwietracht / Misstrauen und zieht den Dorfbewohnern eben Reinheit ab. Also das ist eben sowas wie ja die mentale Health Bar, sage ich mal. Und dann gibt es auch die physische Health Bar, die eben durch die Krankheiten runtergeht. So, das heißt, du musst das erstmal so managen sozusagen. Und das machst du eben tagsüber, kommen bis zu 5 BewohnerInnen in deine Praxis und die musst du eben behandeln. Und du behandelst die mit Karten. So, das heißt, du hast am Anfang so einen bestimmten Pool an Karten. Das könnte zum Beispiel sein, irgendwie, plus 10 auf Reinheit oder plus 10 auf Gesundheit, aber für minus 5 auf Reinheit oder irgendwie eine Karte, die dann irgendwie Vertrauen aufbaut. Weil zum Beispiel, wenn jemand dir nicht vertraut, dann nimmt die Reinheit stärker ab. So. Weil natürlich dann diese Person vielleicht eher dieser Entität vertraut und deswegen eben, ja, bist du dann eben nicht so die Vertrauensperson. Und du hast dann eben, und was auch ganz wichtig ist, wenn dir die Person nicht vertraut, hast du nur 2 Kartenslots, die du belegen kannst bei der Behandlung. Sonst hast du nämlich 3. So. Also das hat alles, genau, das musst du eben so ein bisschen managen, mehr oder weniger. Und was Gutes am Spiel ist, also zumindest bei leichten Schwierigkeitsstufen, wo ich bisher alle Entitäten gespielt habe, dass du immer, wenn einer der Dorfbewohnerinnen kurz vorm Sterben ist, also wenn klar ist, okay, wenn du ihn nicht behandelst oder sie in dieser Runde, dann stirbt sie in der Nacht. So, diese Figur. Dann kommt diese Person auf jeden Fall in deine Praxis und da kannst du auf jeden Fall irgendwie gucken, dass du sie noch irgendwie behandeln kannst. Und genau. Und das Besondere ist eben dann, abends ist dann, also wenn du einen Tag erfolgreich abgeschlossen hast, dann kannst du dir eine neue Karte aussuchen, die du bekommen möchtest. Aus einem bestimmten Pool, also mit jeder Entität, die du eben freischaltest, bekommst du, also in jede Entität hat sozusagen in ihrem abgeschlossenen Run-System besondere Karten, die dann eben gezogen werden können oder die irgendwie erscheinen können, die du dann auswählen kannst. Und alle BewohnerInnen, die dir vertrauen, nochmal so ein Aspekt, die kannst du, die bieten dir eine Möglichkeit, so ein Bonus auszuspielen. Das heißt zum Beispiel, der Metzger upgradet zum Beispiel eine Karte mit, weiß ich noch mal plus 10 Reinheit. Oder die Gravekeeperin sorgt dafür, dass zwei weitere Personen dir vertrauen. Also die kann sagen, hier, die und die vertrauen dir jetzt. Herbalist kann versuchen, Krankheiten zu heilen. Sowas halt. Ne? Und deswegen ist natürlich auch so ein bisschen, musst du gucken, strategisch, okay, wie läuft's gerade in meinem Run? Wen muss ich am Leben erhalten unbedingt? Weil ich vielleicht zum Beispiel unbedingt mehr Karten auf der Hand haben möchte, um mehr Optionen zu haben, die Personen zu behandeln. Und die Win-States sind tatsächlich unterschiedlich. Bei den ersten beiden müssen die gesammelten DorfbewohnerInnen, musst du die Reinheit des gesamten Dorfes an bestimmte Schwellen bringen. Und wenn, das sind insgesamt drei Schwellen, die du überbieten musst. Und mit jeder Schwelle, die du überschrittst, also sagen wir, keine Ahnung, 350 Reinheit insgesamt, wenn du die überschreitest, dann wird der Entität so ein Bloodstone gezogen. So, und das hat mehr oder weniger die Lebenspunkte. Also wenn du drei Bloodstones entfernt hast, ich glaube, bei dem Tainted One waren es irgendwie drei Bloodstones, dann hast du den Run halt erfolgreich abgeschlossen und bekommst dann selber so einen Meta-Bloodstone, mit dem du eben neue Entitäten freischalten kannst oder neue Schwierigkeitsstufen. So. Und genau. Natürlich werden aber auch die Entitäten stärker, je mehr Bloodstones du ihnen rausziehst, damit es natürlich schwieriger wird, dass der Run abzuschließen. Und die Voraussetzungen werden natürlich höher. Und jetzt bei, was ich cool fand, weil ich dachte, okay, es geht so weiter, aber bei der dritten Entität, eben The Impaled One, da ist eine ganz, ganz andere Mechanik. Die hat vier Bloodstones und das Besondere ist, alle Karten, die du ziehst, haben eine Chance, dass sie gebufft werden mit einem Schwertteil. Also du siehst dann eben an der Umrandung der Karten, ob das irgendwie ein Schwertteil ist. Und es gibt eben einen Teil, das du im linken Slot platzieren musst, eins in der Mitte und eins im rechten Slot. Und wenn du das quasi zusammenfügst, wird daraus ein Schwert und das sticht eben so einen Bloodstone aus. So, das heißt, du musst da auch nochmal gucken. Aha. Es geht eben nicht darum, dann möglichst viele Ressourcen anzusammeln, sondern diese Karten klug zu kombinieren.
Ja.
Und da ist natürlich auch sehr viel Glück dabei dann, weil es kann natürlich sein, dass du in einem bestimmten Run, wo du irgendwie einen Charakter vielleicht retten musst, aber musst dann abwägen. Möchte ich den Charakter jetzt retten oder habe ich jetzt irgendwie vielleicht diese drei Karten auf der Hand, die ich ausspielen könnte, um einen Bloodstone abzuzapfen. So. Also das ist schon taktisch sehr deep, finde ich tatsächlich.
Aha.
Und ja, das ist im Endeffekt so der grundsätzliche Gameplay-Loop. Ganz wichtig natürlich auch, es gibt natürlich auch, also der Fail-State ist, wenn drei DorfbewohnerInnen tot sind, dann ist der Run vorbei. Genau, und was das Spiel auch noch besonders macht, neben der Optik, ist tatsächlich, dass da auch so ein bisschen, es ist fast so Dark Souls-mäßig, weil auch so ein bisschen immer so, oder Soulsborne-mäßig, weil so ein bisschen Lore-Häppchen immer mit dabei sind. Also,
das wäre ja lustigerweise direkt meine erste Frage gewesen, wie sieht's lore-technisch aus? Ja, erzähl mal.
Gibt's auf jeden Fall, ja. Also die kannst du eben auch freischalten, so Stück für Stück. Und zum Beispiel, du bekommst ein Lore-Häppchen, wenn du von dem Charakter, den du auswählst, der dir einen Bonus gibt an einem jeweiligen Abend. Also wenn du sagst, keine Ahnung, ich möchte, was macht der Bone Carver nochmal? Ich habe es gerade vergessen, aber Bone Carver ist mir eben eingefallen, weil der, also die Lore ist, das ist alles so ein bisschen düster und melancholisch und ein bisschen sad teilweise auch. Und der Bone Carver ist halt so ein Loner, der, was aber auch einfach daran liegt, dass er Skelette ausgräbt und daraus dann irgendwie Kunst macht. So.
Mhm.
Und dann ist eben so ein Lore-Häppchen auch so nach dem Motto, ja, überwiegt irgendwie die Kunst und die Ästhetik, überwiegt das irgendwie das Verbrechen oder irgendwie die Abtrünnigkeit, irgendwie Leute auszugraben oder Skelette auszugraben. Weißt du?
Okay.
Das ist einfach so ein Lore-Bit dann.
So ein bisschen der Zweck heiligt die Mittel.
Ja, mäßig. so ein bisschen, genau. Und also alle Charaktere haben halt diese kleinen Lore-Häppchen und natürlich auch die Entitäten haben auch diese Lore-Häppchen, die dann auch irgendwie, also einfach die ein bisschen auch die Genese einfach von diesen Entitäten, wie die irgendwie entstanden sind und so. Und ich finde tatsächlich das und die Optik finde ich irgendwie das Spannendste an dem Spiel. Also die Spielmechanik selber ist auch cool. Mhm. So. Aber das ist das, was mich irgendwie so ein bisschen bei Stange hält, sage ich mal, momentan.
Mhm.
Ja, aber auf jeden Fall ist es sehr, also das ganze atmosphärische Gesamtpaket finde ich halt richtig cool. So, also von der Untermalung bis hin einfach zu den handgezeichneten Assets, den Karten und den Charakteren, über eben diese Lore-Bits, die du dazu bekommst, wo du irgendwie dann selber dir irgendwie so ein bisschen Reim darauf machen kannst, was da eigentlich passiert und wie, also keine Ahnung, vielleicht liest man ja auch so Lore-Einträge über einen Charakter und denkt sich so, okay, vielleicht möchte ich den Charakter gar nicht am Leben behalten, weil er einfach irgendwie, weiß ich nicht, zu creepy, zu evil ist, sage ich ja mal. Schon sehr, sehr cool umgesetzt, finde ich. Und dafür, dass es halt wirklich, also es ist ein Studienprojekt, ne? Also es sind halt StudentInnen, die das veröffentlicht haben. Es ist schon ein kommerzielles Projekt, aber finde ich schon krass, was die da schon irgendwie da so reingebuttert haben, tatsächlich. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und ja, zeigt auch mal wieder, ne? Also auch, man muss für qualitativ hochwertige Indies nicht immer in den anglophilen Raum gucken, sondern gibt auch genug Material hierzulande, wo man unterstützen kann und mal irgendwie ein paar Mark da lassen kann.
Ja. Wie viel Mark sind das in diesem Fall? 12,5 Mark.
12,5 Mark. Das ist ja quasi, ja.
Das ist weniger als 3 Kaffeegetränke hier. Ja.
Das stimmt.
Ja.
Das kann man sich schon mal potenziell gönnen.
Kann man auf jeden Fall. Also ich habe das auch, als ich es aufgemacht habe und du angefangen hast zu erzählen, habe ich es direkt gewishlistet, einfach.
Sehr gut.
Weil es gut aussieht. Und je mehr du erzählt hast, desto mehr dachte ich so, ja, richtige Entscheidung getroffen. Das kommt nach ganz oben auf den zu spielen Stapel, weil diese Mischung aus irgendwie der Lore, die du hast, die das dann nochmal über Runs hinweg trägt, plus dieses Strategische, wo man dann vielleicht auch irgendwelche, Strategien sich entwickeln kann. Mhm. Ich glaube, das ist einfach eine gute Mischung. So das eine ergänzt das andere sehr gut, was so die Langlebigkeit des Spiels angeht. Ich musste auch so ein bisschen an Solcesto denken.
Aha.
Jetzt, wo das Spiel raus ist, hat es auch ein Intro. Da wird gesagt, es heißt Solcesto, nicht Kesto. Hat mich am Anfang ein bisschen daran erinnert. Und bei Solcesto ist nämlich für mich das Problem, ja, du hast dann unterschiedliche Runs und kannst dann so ein bisschen gucken, welche Items nimmst du und wie kommst du am besten voran, je nachdem, welchen Charakter du hast. Aber da hat mir einfach die Lore gefehlt, tatsächlich. Aha. Das sieht total interessant aus, aber wieso man jetzt in diese Höhle gehen muss und wieso da Monster sind, wieso die Sonne verschwunden ist quasi. Und dann gibt's ja auch diesen Brunnen und sowas und wieso da eine Fee drin ist und wieso du da Müll raussammeln kannst. Das hat mir alles irgendwie so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, das ist hier und da versteckt in dem Spiel, aber es ist zu versteckt, wenn überhaupt es da ist. Und hier ist das viel, viel besser gelöst, wie du das berichtet hast.
Ja.
Ist das ein richtiger Satz? Also ist das, was ich sagen wollte? Ich glaube, es ist klar, was ich sagen wollte.
Ja, ja.
Ja.
Ja, und spannenderweise manchmal oder teilweise verleiht es auch dann dazu, dass man Charaktere sterben lassen möchte, weil auch da Lore-Bits dahinter versteckt sind. Das sind sozusagen, du siehst immer, ich habe so und so viel freigeschaltet von so und so viel. Und es gibt halt dann auch so ein Punkt im Glossar, das ist ein bisschen versteckt, muss ins Menü gehen und quasi da gucken, gibt es auch dann so einen Punkt, wo dann eben steht, Death 0 von 3 freigeschaltet. So. Von diesen Lore-Infos.
Also muss dieser Charakter dann dreimal sterben?
Genau.
Ich hoffe, man hört diese Baustelle vor meiner Tür nicht. Ich weiß nicht, was bei denen los ist, jetzt um diese Uhrzeit.
Ja, nochmal kurz vor Feierabend nochmal, weiß ich nicht, den Presslufthammer aktivieren oder so.
Ja, ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich hoffe, man hört es nicht, ja. Weißt du, ob es was die Inspiration sind für das Design der Figuren und Karten?
Nee, das tatsächlich nicht. Was die Inspirationen sind, ich muss auch überlegen, ob das in der Reportage vorkam. Ich glaube, in der Reportage ging es mehr so um Slay the Spire 2.
Mhm.
Das, was die schon auch so spieltechnisch beeinflusst hat. So ein bisschen auch. Ne? Aber.
Ja, da musste ich auch dran denken mit diesem Ascension, dass du schwerere Level freischaltest und sowas. Ja, ja.
Genau. Ja. Vielleicht einfach so, weiß ich nicht, Gothic, Cosmic Horror Fans oder so. Man weiß es
ja,
nicht genau.
Ja, wahrscheinlich überall zusammengesammelt.
Ja.
Wie das halt so ist. Aber.
Ja. Wie so alle guten Sachen entstehen. Überall zusammengeklaut.
Inspiriert heißt das.
Genau, inspiriert.
Aber ja.
Überall zusammen inspiriert.
Mhm.
Ja. Ja, dein zweites Spiel. Ist auch creepy, aber auch sehr cute, irgendwie auf eine Art, ne?
Ja.
Creepy, cute, cozy.
Ja, genau, das habe ich auch aufgeschrieben, so ungefähr. Also, es handelt sich um Creature Kitchen. Und es ist von The Red Zone, also Red wie die Ratte. Es sind 4 Menschen laut den Credits, die dieses Spiel gemacht haben. Und ich finde, am besten fasst man es zusammen mit N64 Horror-Ästhetik plus Cozy Cooking für Tiere. Man startet einfach in so einem kleinen Waldgebiet, geht dann so ein paar Meter, folgt irgendeiner Leuchtfee und ist dann in einer Hütte und da klebt dann ein Zettel am Kühlschrank, wo drauf steht, so sinngemäß, hey, danke, dass du aufpasst, vergiss nicht, die Tiere zu füttern. Und diese Hütte ist halt in so einem kleinen Wald, wo ein kleiner Bach lang fließt. Und du kommst dann in diese Hütte und bist dann in der Wohnküche und da gehen 4 Räume von ab. Also ein Raum und dann in dem Flur sind nochmal 3 Räume. Und das ist alles versperrt am Anfang. Auch viele Schränke sind versperrt. Aber deine Aufgabe ist es halt, die Tiere zu finden und dann ihr Lieblingsessen zu kochen. Und jetzt habe ich so viel Pepsi getrunken. So, okay. Der Gameplay-Loop ist, du musst das Tier entdecken. Das ist bei allen außer 2, würde ich sagen, hinter einem Rätsel versteckt, dieses Tier. Dann musst du es fotografieren. Dann erscheint dieses Tier in dem kleinen Büchlein, was du hast, wo du nachlesen kannst, was das Lieblingsessen ist, was sie mögen. Das musst du dann kochen. Wobei die Rezepte und Zutaten auch hinter Rätseln versteckt sind. Also so Rezeptkarten findet man überall. Und dann schaltet man halt nach und nach die Schränke und Türen frei, findet noch mehr Rätsel, macht die dann und dann kriegst du halt Zutaten daraus. Also hinter der einen Tür ist ein Schlafzimmer und in der Nachttischschublade findest du dann Schokolade, die du dann permanent hast. Oder ein anderes Beispiel ist, du schaltest das Badezimmer frei, musst dann in dem Schrank dieses Stöpsel-Ding, dieses Plumbing-Ding, der Stiel mit der orangenen Plastikglocke.
Ach, den Pömpel meinst du?
Pömpel, ja.
Ja.
Den musst du benutzen mit der Toilette und dann kommt da der Fisch raus und dann hast du den Fisch freigeschaltet. So funktioniert das. Und sobald du ein Rezept gefunden hast, findest du das in dem Rezeptbuch, das in der Küche liegt. Und sobald du dann Zutaten hast, findest du die in der Vorratskammer oder im Kühlschrank, was du beides relativ schnell freischaltest. Die Vorratskammer ist ein Endlosflur, wo du dann halt links und rechts die ganzen Zutaten immer wieder findest und dann kannst du dich daraus bedienen, wenn du was kochen willst. Und der Kühlschrank ist auch irgendwie endlos, du machst ihn auf und irgendwann hast du mehr Sachen für den Kühlschrank freigeschaltet, als dieser Platz hat. Also machst du ihn wieder zu und wieder auf und wieder zu und wieder auf und jedes Mal ist da eine neue Sammlung an Zutaten drin. Und das machst du so lange, bis du halt das findest, was du brauchst. Kochen ist relativ simpel. Du hast 5 Geräte, das Schneidebrett, den Mixer, eine Pfanne und einen Ofen. Die Pfanne funktioniert ein bisschen wie ein Arctic Eggs. Du wendest das so, dann musst du es einmal flippen. Ja. Dann wendest du es nochmal. Schneidebrett ist, du musst einfach das Messer richtig positionieren auf dem Gemüse und dann macht es einmal zack. Und der Mixer, da packst du einfach alles rein. Und dann hältst du die linke Maustaste gedrückt und drehst die Maus im Kreis, um den Mixer zu bewegen. Mhm. Und dann kommt da irgendwas bei raus. Und dann sammelst du halt deine Zutaten zusammen, entweder als Ganzes oder geschnitten, frittiert, nee, angebraten oder roh, mit was anderem vorher zusammengemischt oder einzeln, packst es in den Ofen. Der Ofen hat eine Galaxie hinter sich, so ein kosmisches, mystisches Nichts. Du packst das alles auf das Blech, schiebst es rein. Ein paar Sekunden später macht das Ding. Dann erscheint eine kleine Animation, wo so ein Teller mit so einer silbernen Glocke drauf hingeschoben wird. Es wird dir gezeigt, was du kreiert hast. Und dann hast du es in einer kleinen Plastiktüte, die beschriftet ist. Und dann bringst du es irgendwo hin, wo die Kreaturen sind. Bei der Maus ist es einfach, du lässt es einfach auf den Boden fallen. Irgendwann kommt der Hund, der läuft dir viel hinterher und dann kannst du ihn jedes Mal streicheln und dann ploppt so ein kleines Herzchen auf, bei dem ist es auch easy. Dann gibt es aber ein Tier, das nur das am Fluss zu finden ist und da nur in der Nähe des Picknickkorbes, aber du musst vorher ein paar Glühwürmchen einfangen und zum Picknickkorb legen, damit es halt beleuchtet ist. Ja, so funktioniert dieses Spiel. Also ich kann gar nicht so viel darüber reden, ohne die Rätsel zu spoilern und was für Kreaturen und Tiere da rumlaufen. Ein anderes Rätsel ist, irgendwann bekommst du den Schlüssel für den kleinen Schuppen. Da liegen dann Rezeptkarten rum und eine Anweisung, der musst du folgen, wie du dann eine Pflanze anpflanzt und die dann bekommst. Das musst du dann in der richtigen Reihenfolge machen. Und um an das Saatgut zu kommen, musst du so ein kleines Rätsel lösen. Das ist eine Blume mit, das ist so eine kleine Schatulle, wo eine Blume drauf ist mit 6 Blütenblättern. Und irgendwo anders im Schuppen findest du so ein Muster, wo man erst, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt auf den ersten Blick, aber das ist dann die Reihenfolge, in der du die Blütenblätter drücken musst, damit die Schatulle aufgeht und das Saatgut rauskommt, oder ich glaube, da war das Saatgut drin. Das ist so das Level der Rätsel. Super easy und das macht es halt irgendwie entspannt. Ich hing jetzt an dem Fisch, weil ich vergessen habe, dass ich den Pömpel gefunden hatte. Wusste ich nicht, wo ich einen Fisch herkriege. Habe ich nachgeguckt und dabei dann gesehen, dass Leute das nur eine Stunde gespielt haben. Ich weiß nicht wie. Ich bin jetzt schon über 2 Stunden im Spiel und ich bin noch nicht fertig. Ich weiß nicht. Ich spiele es halt einfach super entspannt. Ich gehe da so ein bisschen durch. Ich gucke mir die Tiere an. Ich mache Screenshots, weil sieht man ja auch auf der Steam-Seite, es gibt auch einen Waschbär, der heißt Trash Cat. Der setzt sich dann, wenn, also du musst die Tiere füttern und wenn du ihnen genug das gegeben hast, was sie wollen, dann bleiben sie auch bei dir im Garten. Und der Waschbär, der setzt sich dann wie selbstverständlich in den Schaukelstuhl auf der Veranda und chillt dann da einfach. Und das ist super süß. Oder der Hund spielt irgendwie im Garten, der heißt Gray. Und es gibt auch lustige Situationen, weil ich habe dann da irgendwas gekocht und plötzlich hat es an der Tür geklopft. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und dann ist ein kleiner Geist hereinspaziert und er hat sich einfach an den Tisch gesetzt und darauf gewartet, dass ich ihm sein Essen serviere.
Okay.
Und es sieht gruselig aus, es ist null gruselig, aber es ist ein super gemütliches Spiel, weil irgendwann kennst du dich ja richtig gut aus. Irgendwann kennst du die ganzen Tiere, die da rumlaufen und hast halt Gesellschaft und bist nicht alleine. Und Gesellschaft, finde ich, nimmt, also wenn du in Gesellschaft bist, selbst wenn das Spiel todesgruselig ist, dann ist es 90% weniger gruselig, wenn du es mit jemandem zusammen machst. Und wenn es nur so ein Waschbär ist und ein Hund, der dir hinterherläuft und eine Maus, die alles vom Boden auffrisst.
Ja.
Ich muss dazu sagen, es ist, die Rezepte, das ist dann doch sehr, sehr amerikanisch.
Aha.
Eine Kreatur möchte 4-mal ein Frühstücksgericht. Das sind dann Pancakes, Bacon and Eggs, so ein Egg-Sandwich, sowas in die Richtung. Aha. Was ich niemals frühstücken würde, außer vielleicht Pfannkuchen, so, aber ein Tier möchte nur italienische Gerichte. Und Aha. das ist dann Pizza und Pasta Alfredo. Und ich habe das Gefühl, Pasta Alfredo gibt's nur in den USA.
Das ist sehr, ja, genauso wie Spaghetti mit Meatballs ist auch sehr
genau.
eine US-italo-amerikanische Variante des Gerichts, ja.
Genau, also das sind halt so Gerichte, die in der italienischen Diaspora, also von italienischen Einwandererfamilien, die vor, nach, während des Zweiten Weltkriegs nach in die USA eingewandert sind, da ihr Business gegründet haben, da bekommst du halt sowas.
Mhm.
So in eine ähnliche Richtung geht. Meatloaf gibt es natürlich. Und das Philly Cheese Steak.
Mhm.
Also solche Sachen machst du da. Alles, also ich habe noch nichts Gesundes gesehen in diesem Rezeptbuch, sagen wir es so. PB&J ist dabei, viel mit generell Erdnussbutter und Ahornsirup und so. Also ja, sehr Amerika-coded, was das Spiel ja in ein bestimmtes Setting versetzt. Also dann weißt du ja, also es hat dadurch einen Link zur echten Welt.
Ja.
Und das nimmt dem Spiel dieses Geheimnisvolle, was ich ein bisschen schade finde. Then again, Essen ist ja immer irgendwie regional gecodet. Also du kannst das ja immer irgendwo auf der Welt verorten, egal was es ist. Und deswegen glaube ich, ist es kaum zu vermeiden.
Ja.
Aber es ist mir aufgefallen, nicht unbedingt positiv.
Hm.
Ja, also wie gesagt, Creature Kitchen ist, finde ich, obwohl es gruselig aussieht, einfach extrem gemütlich, weil du halt wirklich für Tiere Essen kochst und da deine Rätsel löst. Und das, also nur das Kochen wäre irgendwann langweilig geworden, glaube ich. Und ein riesengroßer Teil ist auch einfach das Rätsel lösen. Das wurde, finde ich, ich gucke mir Steam-Pages ja nie so genau an, aber auf den ersten Blick wird es überhaupt nicht deutlich, dass du da Rätsel lösen musst.
Mhm.
Und das ist aber das größte Asset dieses Spiels, finde ich.
Okay.
Und dadurch ist das Spiel irgendwie linear. Also es gibt so einen Strang, der sich da durchzieht und du kannst so minimal davon abweichen. Aber du hast permanent das Gefühl von Fortschritt. Und das ist, finde ich, super wichtig, dass du nicht nur dann kochst und direkt alles zur Verfügung hast oder das bekommst, ohne viel dafür zu tun, sondern dass du wirklich das Gefühl von Errungenschaft und es geht weiter und es passiert was hast.
Ah.
Ja, also ein super kleines Spiel. Es kam jetzt am 6. Februar raus, aber ich mag es.
Ja, die Leute auch begeistert, ne? Also über 5000 Rezensionen.
Ja.
Aber ich meine, du hast halt putzige Tiere. Du hast irgendwie diese Optik, also ja, klar, dass das irgendwie einen gewissen Nerv trifft, auf jeden Fall. So. Aber ja, also ich finde es auch, also klar, vielleicht hätte man die Rezepte dann so ein bisschen, noch ein bisschen, vielleicht hätte man die einfach so spooky machen können. Weißt du?
Zum Beispiel. Ja.
Um dann auch so ein bisschen Spookiness reinzukriegen. Aber
die Spookiness, die ist komplett. Das ist ein Red Herring.
Weil's halt einfach so
ist spooky daran. Alles ist irgendwie wholesome. Irgendwann kannst du halt mystisches Wesen, Mythos, so ein Legendenwesen freischalten. Mhm. Der hat aber direkt einen Namen. Noch bevor er erscheint, weißt du, wie er heißt. Und dann ist sein Intro quasi, wenn du ihn das erste Mal siehst, das wäre eigentlich gruselig, aber ist es überhaupt nicht, weil du ihn halt summonst, indem du ihm eine Tasse Kaffee hinstellst. Mhm. Und dann weißt du, er heißt Orf. Und dann weißt du, okay, ich stelle jetzt Kaffee und dann kommt Orf vorbei. Und dann kommt er einfach und er ist voll so eine riesige Gestalt, die irgendwie bedrohlich wirkt, die dann da so zwischen den Bäumen erst lang kriecht, lang schlurft, der Boden bebt und du denkst dir, ach schön, da ist er ja. Toll.
Endlich ist Orf da.
Ja.
Ja. Ja, das wandert auf jeden Fall auch direkt bei mir auf die Wishlist. So. Vor allem, wenn das so 1 bis 3 Stunden dauert, potenziell.
Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da einfach langsam bin. Ich lasse mir halt einfach gerne Zeit bei sowas.
Ja.
Und ich finde, das Spiel verdient das auch, dass man sich da ein bisschen Zeit lässt und darauf einlässt und einfach in dieser kleinen Hütte mit den ganzen Tierchen lebt.
Ja.
Und nicht da so durchrast und nur Lösungen.
Voll.
Vor Augen Voll. Hat.
Muss ja auch ein bisschen Liebe ins Korn stecken, damit das funktioniert. Also nicht mechanisch funktioniert, sondern atmosphärisch funktioniert.
Das Lustige ist, das Kochen, da packe ich 0 Liebe rein. Das okay. ist so mechanisch irgendwann geworden. Aber das dann den Tieren zu geben und ihnen irgendwie zuzugucken, wie sie das dann vernaschen und wenn sie es mögen, kommt so ein kleines Herzchen dabei raus und die einfach dabei zu beobachten, wie sie durch den Garten laufen und zu gucken, was sie so den ganzen Tag über machen.
Mhm.
Das ist toll.
Ja.
Das ist richtig schön.
Schön entschleunigt auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Sieht sehr gut aus. Creature Kitchen. Ja, kommen wir zu meinem zweiten Spiel. Und zwar ist es der nächste Eintrag im Cosmo di Ludoversum.
Ach warte, die hatten wir ja auch schon ein paar Mal.
Genau, also wir hatten Shoutout an Sonja, die hat zum Beispiel Norwood Suite vorgestellt damals. Ich hatte das letzte Cosmo di Spiel vorgestellt, Betrayal at Club Low. Und das ist jetzt das neue Spiel, Moves of the Diamond Hand.
4 Jahre ist das her,
ja.
Betrayal at Club Low.
So vergeht die Zeit. Aber spannenderweise hat sich in der Mechanik des Spiels nicht viel geändert. Also es ist eigentlich so ein direkter Nachfolger. Jetzt ist es aber nicht in der Third-Person-Perspektive, sondern in der First-Person-Perspektive. Und also ja, es spielt im selben Universum mehr oder weniger, aber es ist schon eine andere Story. Also es ist keine Fortsetzung von Club Low jetzt sozusagen.
Mhm.
Und es ist halt so ein Würfel-Rollenspiel. Ähnlich wie, weiß ich nicht, Esoteric App oder eben Disco Elysium oder sowas in die Richtung einfach. Also du musst halt Skillchecks bestehen mit Würfeln. Und genau, das Spiel startet eigentlich, dass du in so einem U-Bahn-Wagen gefangen bist.
Mhm.
Und dort sitzt ein ehemaliger Kunstdozent. Der sitzt da rum, der ist jetzt irgendwie U-Bahn-Techniker, weil irgendwas ja bei der Stadtverwaltung nicht so gut gelaufen ist. Irgendwas ist da schiefgelaufen und es gibt auch eine Neuwahl jetzt einem Bürgermeister-Neuwahl. Naja, aber er ist eigentlich ganz zufrieden damit, so U-Bahn-Techniker zu sein und im Gespräch mit ihm lernst du halt, das ist ein bisschen das Tutorial eben, das Gespräch mit ihm und da lernst du quasi, wie das Spiel funktioniert. Also du hast, wie gesagt, es ist würfelbasiert, du hast 7 Attribute, sowas wie Physik, Deception, Observation, aber auch Cooking und Music natürlich, auch ganz wichtige Attribute, obviously.
Klar,
und,
ja.
Genau, du hast für jedes Attribut hast du eben 6 Würfel und am Anfang haben diese Würfel, 3 haben den Wert 0 und 3 haben den Wert 1. So. Und diese Würfel kannst du hochleveln, indem du eben Erfahrungspunkte verdienst. Und die verdienst du, indem du entweder erfolgreiche Skillchecks bestehst oder indem du also so random keine Ahnung, zum Beispiel, wenn du die Geschichte von deinem ehemaligen Kunstdozenten dir anhörst, so, dann bekommst du irgendwie dafür 10 XP. So ungefähr. Also einfach, ne, durch die Dialoge und so bekommst du auch XP, ohne irgendwelche Checks bestehen zu müssen. Und genau, und wenn du dann eben genug XP hast, kannst du diese Würfel upgraden, dass du halt sagst, okay, ich habe dann einen Würfel, der kann, der hat quasi 2 als Wert, einen Würfel, der hat dann irgendwie vielleicht 3 oder so, kostet immer mehr natürlich exponentiell. Und die brauchst du natürlich, um diese Checks dann zu bestehen. Also im Beispiel hier ist, dass du einen, zum Beispiel einen Deception-Check machen kannst, indem du dann Luke U-Bahn-Trivia, U-Bahn-Fun-Facts mitteilst. Und er ist aber skeptisch, weil er ja eigentlich der U-Bahn-Experte ist. Das heißt, ja, er hat dann irgendwie, weiß ich nicht, 6 Würfel mit irgendwie einer 2, 2 Einsen und dann Nullen. Und du hast irgendwie aber gerade halt dann vielleicht nur Einsen. Und dann musst du halt irgendwie, ja, dann würfelt ihr beide eben das Ergebnis aus. Und du kannst immer, also am Anfang ist dann quasi immer so ein Würfel, der dann eben da steht. Und du kannst 2-mal neu würfeln. Also kannst du sagen, okay, ich möchte den Würfel zum Beispiel neu würfeln. Und das Spannende ist halt einfach daran, also das war auch bei Club Low schon so, dass wenn du scheiterst, dass du es nicht irgendwie ein Game Over hast oder irgendwie sonst irgendwie direkte negative Auswirkungen, sondern du bekommst einen Status und dein Gegner bekommt einen Status. Das kann zum Beispiel sein, du bist dann vielleicht irgendwie vorsichtig und dein Gegner ist irgendwie misstrauisch. Und dann kommen eben nochmal mehr Würfel ins Spiel. Weil diese Status sind eben auch eigene Würfel. Also wenn du irgendwie vorsichtig bist, keine Ahnung, es gibt so, ich sag mal so Grauzonenwürfel, die halt sowohl irgendwie -1 oder +1 dann zum Beispiel, wo du würfeln kannst, also auf deinen Wurf, dass dann nochmal irgendwie +1 zukommt oder so. Und genau, und mit jedem weiteren Wurf, also jeder Wurf verbraucht diesen Status und dann kommt dann eventuell noch ein neuer Status dazu, wenn du eben erfolgreich bist oder nochmal scheiterst. So, also es wird immer schwieriger dann, aber du hast immer so ein, also du hast ein Out, weil es eigentlich nie so eine richtige Sackgasse gibt. So. Und genau, und das, die eigentliche Geschichte ist dann, die du auch im Gespräch wo es im Gespräch die Geschichte ein bisschen anfängt, ist eben, dass der sogenannte Circus X in der Stadt ist. Und das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht genau, was es ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist irgendwie so ein bisschen möglicherweise so eine kriminelle Vereinigung oder irgendwie so Robin Hood-mäßig. Also die haben irgendwie Auftritte zwar, also es ist irgendwie schon so ein Zirkus, aber du, also deine Aufgabe ist es eigentlich, in Circus X aufgenommen zu werden. So, du möchtest eben da Teil von werden. Und dein ehemaliger Dozent gibt dir dann eben, also er sagt, es gibt 7 Wege, wie man eben diesem Zirkus beitreten kann. Jetzt in der Early Access-Version, also es gibt, glaube ich, die ersten beiden Kapitel, gibt es 4, die freigeschaltet sind. Du kannst zum Beispiel versuchen, das Perfect Sandwich zu machen. Schon mal geil. Du kannst zum Master of Disguise werden. Du kannst der Best Band in Town beitreten. Oder du kannst irgendwie Mitglied vom City Council werden, was so in meinen Augen das Lämste ist. So, ne? Und diese ganzen Lösungswege sind da verbunden mit einem Attribut. Also klar, ist natürlich bei Best Band ist halt Music, bei Master of Disguise ist Deception, so. Und genau. Ich habe mich natürlich entschieden für Master of Disguise. Und dann bekommt man seinen Hauptquestweg eben erstmal angezeigt. Du bist dann nicht eingeloggt, dann du kannst immer noch andere Wege verfolgen. Aber er sagt ja dann, okay, hier, ich habe irgendwie einen Kontakt in der Schneiderei, der musst du irgendwie die 3 Codeworte sagen und dann hilft sie dir weiter, wie du eben auf diesem Weg in Circus X reinkommst. So. Und genau. Und soweit eigentlich halbwegs normal vielleicht, aber das, also der erste richtig skurrile Punkt ist dann wirklich, dass du dann eben aus diesem Zug rauskommst, weil du dann irgendwie die Türverriegelung lösen kannst. Und das Erste, was du machst, ist, du trittst in eine Pfütze Bubble Tea. Und das wirft dich direkt in so eine existenzielle Frage. Du musst erstmal würfeln, wie du damit umgehst, dass du in so eine Pfütze getreten bist. So, also einfach völlig absurd. Ne? Genauso wie, keine Ahnung, wenn du Mülltonnen durchsuchen möchtest, musst du auch erstmal würfeln. So. Mhm. Und wenn du halt irgendwie scheiterst, dann bist du irgendwie total down, weil du irgendwie gemerkt hast, okay, ich kann nicht mal eine Mülltonne durchsuchen. So irgendwie, was stimmt mit mir nicht? So ungefähr.
Fair.
Ja. Also was ist fair, meinst du?
Ja, fair, dann so eine Existenzkrise zu haben, wenn man ja. die Mülltonne nicht durchsuchen kann.
Ja.
Aber nichts von dem, was ich hier auf der Steam-Seite sehe, ist ja. irgendwie unter normal verbuchbar.
Das ist eben die Optik so, ne? Also das ist visuell, ist dieses Spiel halt wirklich, also sehr Cosmo-decoded. Der hat schon so eine eigene visuelle Identität geschaffen über seine ganzen vergangenen Spiele hinweg. Also alles sehr surreal irgendwie. Die Charaktere Mega. Auch, ja, keine Ahnung, super Uncanny Valley-mäßig. Und manche Charaktere haben halt so realistische Gesichter, so ein bisschen, aber die Köpfe sind zu groß und haben sie irgendwie grüne Haut und irgendwie so ganz komische Klamotten an oder irgendwie sind irgendwie haben graue Haut, lila Bart, irgendwie so Regenbogenfarben, schillernden Anzug an und so, also alles schon sehr, sehr weirdo-mäßig, aber eigentlich sind auch so ein bisschen, also die sind in ihrem Kosmos, in ihrer Welt sind die halt schon sehr grounded. Diese Welt hat ihre eigenen Probleme so. Ist zum Beispiel, was du halt im ersten Kapitel direkt lernst, ist eben, musst du eben aus dieser U-Bahn-Station entkommen. Und dafür musst du eben so drei Schlüsselteile finden, die dann irgendwie das Schloss für so ein Gatehouse aufmachen. Und du musst vor allem auch eine Entität namens Jade Bass finden. So. Kleiner Spoiler. Was auch so ein bisschen auf den Humor des Spiels andeutet. Also wer es nicht genau wissen möchte, was Jade Bass ist, 30 Sekunden Vorspielen oder so. Jade Bass ist wortwörtlich ein Jade Bass, also ein grüner Barsch. So, man würde eigentlich denken, es ist irgendein Charakter, irgendeine Figur, weil auch gesagt wird, ja, das ist irgendwie der Emotional Support Companion von unserem Bürgermeisterkandidaten, der nur ein Klon ist von einem Bürgermeister von vor 80 Jahren, weil irgendwie die Klontechnologie perfektioniert wurde. Und das ist auch nochmal so eine soziale Frage, weil mittlerweile Klone in dieser Welt zwar gängig sind, aber in manchen Gebieten der Stadt, in der das spielt, eben auch noch so ein bisschen, also als Menschen zweiter Klasse behandelt werden, so ungefähr. Und die
weil
auch,
sie ja auch keine Menschen sind, vielleicht?
Ja, also es sind keine Androiden oder keine Roboter. Es sind schon...
Ach so,
ne?
Aber... Okay, ja. Erzähl weiter. Man muss
den Disbelief suspenden auf jeden Fall in diesem Spiel. So. Und dann gibt es aber, also weitere Kandidaten sind dann zum Beispiel eben Mike Brunen, das ist irgendwie so ein ganz normaler Mensch, ganz große Anführungszeichen, der aber eben keinerlei Kompetenzen hat, der irgendwie so ein Reality-Star ist. Und dann gibt es irgendwie Joe Troy, die irgendwie so symptomatisch für korrupte PolitikerInnen steht, also vielleicht so aus der CDU-Riege kommt zum Beispiel. Und das ist ganz spannend, weil in dieser U-Bahn-Station halt du schon sehr viel von diesem Mikrokosmos dieser Stadt, dieser Welt mitbekommst und jeder dieser KandidatInnen hat eben auch so eine FürsprecherIn so in dieser U-Bahn-Station, die so ein bisschen halt so Hintergrundinformationen gibt, ein bisschen Lore gibt und damit auch noch angedeutet, dass diese Klone, bevor die quasi perfektioniert wurden, in der sogenannten Factory auch irgendwie so Experimente gemacht wurden, wo dann irgendwie so, weiß ich nicht, Menschen so Krokodilköpfe aufgesetzt wurden oder was auch noch so ein neues Element ist, so muss ich manche vor Charakteren verstecken, vor Gegnern, die dann irgendwie so Taubenköpfe haben, dann muss ich irgendwie im Schatten verstecken vor denen, also auch so ein bisschen, ja, Schleichpassagen mit drin und es ist tatsächlich, es ist viel drin im Spiel und es ist auch, also grundsätzlich die Grundkernmechanik, auch zum Beispiel, dass du wieder Pizzen backen kannst, um dann irgendwie die einzusetzen als Items, ist auch mit drin, war bei Club Low auch schon so. Aber das wurde, wie ich finde, sehr schlüssig erweitert. Also es wird noch mehr so verrollenspielt im Sinne von, dass du auch Klamotten finden kannst, die du tragen kannst, wenn du eine bestimmte Anzahl von Würfelpunkten in den jeweiligen Attributen hast, kannst du zum Beispiel dann irgendwie so eine Kochjacke anziehen oder so ein Trenchcoat oder einen Anzug, der dann nochmal besondere, also die dann auch wieder ein eigener Würfel sind. Genauso wie, dass du Items ausrüsten kannst, die sind auch ein eigener Würfel. Also alles, was du irgendwie itemmäßig irgendwie benutzen kannst, sind alles eigene Würfel.
Okay, aber kann man auch die Jacke von einem dieser Charaktere, die da gezeigt werden, anziehen. Die ist, glaube ich, türkisgrün, hat eine solide Farbe, aber dann von einem Ärmel hoch über die Schulter, vorne rüber, runter zum anderen Ärmel, einfach so eine Klaviertastatur als Muster.
Ja, bis jetzt noch nicht, aber es kann noch kommen.
Es ist Peak Fashion. Ja. Und ich meine, das bietet sich doch dann an, dass du auch einfach so ein Fashion-Element da drin hast.
Voll. Also, na wobei, ist ja First Person, ne? Also du siehst es ja nie.
Ah, ja.
Ja, das war das Problem.
Ja, das würde ich ändern.
Ja. Also direkt, wenn Cosmo die zuhören sollte, bitte einen Toggle einbauen, dass man auch Third Person sich das angucken kann.
Kein genau. Spiel ist complete ohne Fashion.
Ja, das eigentlich ist das richtig, ja, das stimmt. Man muss sich so ein bisschen vorstellen, die Fashion.
Okay,
Fashion-Vorstellung. Ja. Fashion-Vorstellungskraft. Genau, und was man auch noch so mitbekommt, dass auch eben diese titelgebende Diamond Hand, das ist auch so eine kriminelle Vereinigung, dass sie auch irgendwie noch eine Rolle spielt in der Bürgermeisterwahl und vielleicht auch darin, warum überhaupt wieder gewählt werden muss. Also das ist, da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen, so, aber ich bin auch erst im ersten Kapitel durch. Das konnte man, glaube ich, soweit ich weiß, in der Demo auch schon spielen, also eben diese U-Bahn-Station. Und dann geht eben die Tür auf und du gehst raus und du siehst, okay, das ist eine große Stadt. Du siehst direkt vor Kopf, siehst du irgendwie so eine Hand, die auf so einem Gebäude lehnt und irgendwie so auf diesem Gebäude rumtippt. Also da wird es auch schon wieder so ein bisschen freaky. Und ja, also es ist wie immer bei Cosmo-D-Spielen. Die Ästhetik ist einfach Peak wieder, so. Es ist auch Peak Lost Levels, so von den Visuals her irgendwie. Musik ist ein wichtiger Bestandteil wieder, also du kannst dann eben auch, wie gesagt, Mitglied in der Band werden und du kannst so einen Jazzclub erkunden. Es ist deutlich erweitert, der Scope ist deutlich größer als vorher. Und ja, also ich bin einfach wirklich sehr gespannt, was da noch so passiert in dieser Welt und was für eine Rolle dann diese verschiedenen KandidatInnen spielen werden und was eigentlich Circus X überhaupt ist. So.
Mhm.
Also ich bin sowohl gespannt auf die weiteren Mechaniken, also was für, weiß ich nicht, Würfelstatus ich noch so bekomme, was ich noch für Verkleidungen finden kann, etc. Ob ich wirklich nochmal so eine richtige Schleichpassage habe, wo ich halt mehrere Gegner habe, denen ich ausweichen muss oder sowas. Und natürlich auch die Story, so, also wie sich das weiterentwickelt. Also ich habe Bock, sagen wir so.
Das glaube ich. Es gibt ja immer noch die Demo, oder? Wenn ich das richtig sehe, ja, gibt es immer noch.
Ja.
Ich habe eine Theorie.
Mhm.
Und zwar, du hast es ganz kurz erwähnt, irgendwas mit Tauben. Und dieses Steam-Bild, da hast du Schachfiguren, drei so Bauern und dann ein Krokodil und eine Taube mit so einem roten X als Gesicht. Und wenn man sich die Geschichte, die ich natürlich nicht ansatzweise vollumfänglich kenne, von anthropomorphen Figuren anguckt, die haben ja schon bestimmte Eigenschaften. Das basiert einerseits darauf, wie sich diese Tiere im echten Leben, in der echten Welt verhalten. So ein Krokodil ist einfach ein Predator, aber ist auch irgendwie so versteckt im Wasser, schlägt dann zu, wenn du es gar nicht gebrauchen kannst, gar nicht erwartest. Und ist dann so sehr brutal.
Mhm.
Und Krokodile sind dann doch oft irgendwelche Gangsterbosse oder sowas. Es hat immer was mit organisierter Kriminalität zusammen zu tun. Außer bei diesem einen Alligator-Spiel, was ich vor 1000 Jahren mal bei Lost Levels vorgestellt habe, wo du halt einfach so eine Alligator-Familie spielst. Aber ich meine, oft sind das halt, geht das so in diese Richtung, dass die irgendwie so ihr Ding machen und dann, wenn du ihren Weg kreuzt, dann werden sie gefährlich. Vielleicht ist dieser Zirkus ja einfach nur so eine Front für organisierte Kriminalität.
Mhm.
Und auf der anderen Seite, gerade bei Tauben, gibt es doch diese Verschwörungstheorie, die, glaube ich, als Witz im Internet anfing. Aber for real gibt es Leute, die das glauben, dass Tauben keine echten Vögel sind. Generell sind Vögel alle nicht echt.
Ja.
Aber Tauben sind halt Spione für, suchst dir aus, den Staat vielleicht, irgendeine Macht. weil sie sind überall, sie sind super unscheinbar, quasi hidden in plain sight, sehen alles, sind überall. Und das können die beiden Schachfiguren in dem Bild stehen sich ja auch so gegenüber und die eine ist rot, die andere ist schwarz und sowas. Vielleicht sind das dann so die zwei gegensätzlichen Kräfte. Und du bist quasi mittendrin irgendwie. Du bist der Pawn, der da steht, so ein Bauernopfer, der so hin und her gespielt wird zwischen den beiden. Mhm. Aber wenn du schon so Master of Disguise sein kannst und dich dem Zirkus anschließen willst, oder du bist irgendwie bei dem Staat, also das ist der Weg, dieses State-Ding, weiß ich nicht. Vielleicht ist es das. Wenn nicht, möchte ich das als DLC haben.
Und vielleicht wird dann ja, der Bauer kann ja auch zur Dame werden.
Oh ja.
Ne?
Oh ja.
Ja, wenn er weit genug vorankommt. Vielleicht ist ja auch Diamond Hand, das Krokodil, so ganz offensichtlich, so gangstermäßig, und Circus X ist so ein bisschen die Taube dann. Oder umgekehrt.
Ja. Ja, möglich, möglich.
Ja. Spannend. Also, man sieht schon, es gibt genug Material für Spekulationen. Man muss eigentlich nur sich das Coverbild angucken bei Steven ungefähr. Und dann hat man schon direkt eine Theorie am Start.
Ja. Aber ich finde, das ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für Spiele. Ich merke das jedes Mal, wenn wir irgendwie ein Spiel hier haben, wo wir so ins Spekulieren und Reden kommen.
Das ist ein gutes Merkmal.
Wichtig, so, wenn du dir deine eigenen Gedanken dazu machen kannst und machen willst.
Ja, ich werde auf jeden Fall weiter euch in the loop halten, dich und die Hörerinnen und Zuschauer da draußen, weil dieses Spiel wird, glaube ich, nicht dem Podcast-Fluch anheimfallen. Das werde ich, glaube ich, schon zu Ende spielen. Aber damit können wir rüber switchen zu den Leckerlabels, würde ich sagen. Getreu dem Namen und getreu der hoffentlich bald anbrechenden Jahreszeit.
Ja, naja.
Hast du was mitgebracht?
Ja, und zwar, ich habe ja jetzt viel Zeit, die ich zu Hause verbringen kann, und ich habe angefangen, mir noch mehr Snacks selbst zu machen. Ich habe ja vor ein paar Folgen von diesen Energy Balls berichtet, die ich mir da gemacht habe. Da habe ich 1000 neue Sorten für mich entdeckt und rumexperimentiert. Und dann habe ich aber auch bei Instagram was gesehen und einfach geraten, was drin ist und wie man es macht, und habe mir das dann selbst zurechtgefummelt. Und das ist ein Eissnack geworden. Und zwar man nimmt Joghurt, ist egal was für welchen, packt da ein bisschen Kokosmilch rein und am besten halt das Feste von so einer Kokosmilchdose oder ansonsten einfach so ein bisschen, ne, Kokosraspeln. Und dann habe ich noch so ein bisschen Proteinpulver reingemacht, damit es so zusammenzieht irgendwie, aber nur so ein Hauch, weil sonst schmeckt es irgendwie weird. Und diese Joghurtmasse habe ich dann eingefroren. Einmal in Eiswürfelformen, aber nur zur Hälfte, und einmal in eine Tupperbox. So komplett den Boden voll damit. Das dann frieren lassen. Das dauert ja nicht lange. Es dauert halbe Stunde ist zu wenig. Vielleicht so 1-2 Stunden, und dann kann man damit schon weitermachen. In dieser Zeit kann man sich eine Fruchtsoße machen. Ich finde, Himbeer passt am besten. Also habe ich ein paar TK-Himbeeren in den Topf geworfen, dann so ein bisschen Mehl mit Speisestärke. Ich glaube, Mais war das, nicht Kartoffel. Aber ist auch egal, was man nimmt. Man kann auch Mehl nehmen, mit Wasser vermischt, dass da keine Klümpchen drin sind, das mit rein, dass es so ein bisschen andickt. Und ich glaube, so ein bisschen Agavendicksaft habe ich auch noch reingemacht für die Süße, aber muss man gar nicht. Man kann das dann auch sieben, um diese Himbeerkerne rauszunehmen. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe das einfach kalt werden lassen und dann quasi die Eiswürfel komplett aufgefüllt, die zweite Hälfte im Grunde. Und in die Tupperform habe ich es einfach komplett drüber gegeben. Das lässt man dann nochmal frieren. Und dann der dritte Step ist Zartbitterschokolade. Die habe ich einfach geschmolzen in so einem Wasserbad. Und bei der Tupperform habe ich es einfach oben drauf gegossen und das kalt werden lassen, dann die Tupperdose so ein bisschen von unten. Ich habe irgendwas gekocht und einfach die Dose drüber gehalten, dass es quasi von unten ein bisschen schmilzt, wo die Joghurtschicht ist. Dann ploppt das so als Block raus und dann kann man sich das in kleine Quadrate schneiden. Aber ich wollte es fancy haben. Bei der Eiswürfelform hatte ich dann so winzige kleine Eispralinen im Grunde. Aha. Und die wollte ich in Schokolade tunken. Und da bin ich gescheitert, weil die Schokolade gefriert sofort, wenn du sie über das Ding gibst, über diese kleine Praline. Aha. Verteilt sich also nicht. Wenn man die Praline durch die Schokolade führt, bleibt die Hälfte von dem Kokosjoghurt darin hängen. Deswegen habe ich dann in unseren Discord geschrieben. Und da kam dann der Tipp, Kokosöl mit rein in die Schokolade, damit sie halt, naja, flüssiger wird im Grunde. Genauso wie diese Schokosoße, die, wo der Gag ist, dass sie sofort hart wird. Aha. Weil Kokosöl natürlich bei, weiß ich nicht, 15 Grad fest ist und nicht erst bei, ich weiß nicht, wo der Punkt dafür Schokolade ist, auf jeden Fall woanders. So, das habe ich jetzt noch nicht getestet, weil Kokosöl mir zu teuer war bisher. Ich habe das nicht zu Hause und deswegen habe ich einfach die kleinen Pralinchen in eine Tupperbox geworfen und dann die Schokolade so drüber gedrizzelt mit einem Löffel. Das hat nicht so gut geklappt, aber das war dann auch egal, weil ich habe dann wie bei so einer Lasagne, wo du so mit dem Pfannenwender so zack und zack das schneidest und dann scoopst du das raus. Genauso habe ich mir Portionen von diesen kleinen Eissnacks rausgescoopt. Und dann war da aber mehr mal weniger Schokolade dabei und dann habe ich erst das Pralinchen gegessen und dann die Schokolade noch hinterher. Es war, ist alles the same.
Ja.
Das kann man schöner machen, aber es geht um die Idee. Und die Idee ist sehr gut, finde ich. Kokos und Himbeer mit Schokolade auch noch passt sehr gut zusammen. Es ist ja super gesund auch, weil wenn man da keinen extra Zucker dran macht, man kann es bestimmt auch noch gesünder machen. So. Und ich glaube, es ist sehr variabel, welche Frucht du nimmst und ob du den Joghurt, die Joghurtbasis mit Kokos machst, ob du da irgendwie, keine Ahnung, Nüsse oder so reinmachst, so eine kleine Mandel mit reinsteckst, dass es so ein bisschen ist wie so ein Fake-Rocher.
Mhm.
Oder, also man kann es bestimmt mit Matcha oder so Spirulina einfärben und dann fancy Dinge damit machen.
Ja.
Schokolade und Erdnuss kann man bestimmt auch nehmen, dass du so eine, die Möglichkeiten sind endlos.
Ja, so klingt es, ja.
Und ich finde das gut. Ich habe nebenbei mein Hörbuch gehört. Ich bin jetzt bei Buch 6 von Game of Thrones. Alle sind gerade gestorben. Ich bin also wirklich, ich musste mehrfach aufhören zu hören.
Oh, ist dein erstes Mal quasi gewesen, Game of Thrones?
Ja, ich habe das nie geguckt. Oh, ich habe die ersten zwei Staffeln jetzt geguckt, nachdem ich 4 Bücher gehört hatte.
Also sehr dramatisch auf jeden Fall.
Ich habe mehreren Leuten Sprachnachrichten geschickt, weil ich so schockiert war. Ich musste es loswerden.
Ja.
Naja, das habe ich halt nebenbei gehört, als ich mir diesen kleinen Eissnack gemacht habe. Und dann vergeht die Zeit auch relativ schnell. Und dann hat man was im Gefrierfach, wenn so der Heißhunger kommt, wenn man was gegessen hat und noch so was Süßes hinterher möchte. Und dann ist es nicht ganz so industriezuckermäßig und
voll
schlimm.
Ja.
Wie irgendwas anderes.
Das ist eine sehr gute Idee, ja. Also mein Go-To oder unser Go-To war jetzt die letzte Zeit immer, also auch sehr gesund, immer so ein Joghurt. So einen schönen Protein-Soja-Joghurt. Also nicht wegen Protein, sondern weil er einfach ein bisschen fester halt ist, so als der normale Joghurt. Und dann, naja, ein paar frische Früchte drauf oder ein Klecks Marmelade drauf vielleicht oder ein paar Cashews drauf oder so. So in die Richtung.
Ja.
Ja. Aber das ist natürlich dann, das ist so die lowest mögliche Variante von, ich mache mir einen halbwegs gesunden Nachtisch. Vielleicht müssen wir dieses Mal ausprobieren, diese Eispralinen, Eiskonfekt Gedöns.
Stimmt, Eiskonfekt ist es, ja. Ja, vielleicht habt ihr zufällig Kokosöl daheim und könnt es mal testen und berichten.
Mit der Schokolade, meinst du?
Ja.
Ja, vielleicht müssen wir es auch for Science machen. Wobei ich glaube, wir haben sogar noch, es gibt ja auch so neutrales Kokosöl, das quasi, wo der Kokosgeschmack rausgezogen wurde aus irgendwelchen, wie auch immer das genau funktioniert. Aber das haben wir, glaube ich, noch zu Hause, ja. Vielleicht machen wir das einfach mal dann.
Ja, erzähl dann auf jeden Fall mal, was mir gerade noch so bei Proteinjoghurt eingefallen ist. Ich habe noch zwei Penny-Empfehlungen. Ich habe ja vor Ewigkeiten Kräutertees vorgestellt. Der Pfefferminztee von Penny, der kostet 80 Cent. Und der ist so krass, wenn du den paar Minuten zu lange aus Versehen ziehen lässt, wird der richtig scharf. Der ist so pfefferminzig, das habe ich noch nie erlebt. Für 80 Cent, der ist richtig gut. Aber, was ich eigentlich erzählen wollte, eigentlich finde ich dieses High-Protein-Joghurt-Gedöns, das ist ein Rip-Off, braucht kein Mensch. Aber bei Penny gibt es so die in so einer, so ein Quetschi quasi. Ich nenne sie Pouch, weil ich den Begriff Quetschi doof finde. In so einer Pouch. Quark ist es. Eigentlich ist es nur Quark. Gibt es in Himbeer, Erdbeer und Pfirsichgeschmack. Und das ist wie Fruchtzwerge für Erwachsene. Es schmeckt wirklich wie Fruchtzwerge. Und da ist wenigstens Quark drin. Und bei Edeka wollte ich mir so einen Quark-Joghurt holen. Da war nicht ein bisschen Quark drin, sondern fucking Frischkäse. Ah, ich war so enttäuscht, als ich das gesehen habe. Ah, wirklich.
Ja.
Aber bei Penny hat gerettet, da haben wir die dann im Angebot zuhauf gekauft. Weil wenn man mal so Hunger hat, aber noch keine Lust zu kochen, dann einfach so einen kleinen, kleine Pouch.
Ja.
Ja.
Sehr schön.
Die sind sehr gut. Kosten auch nicht viel im Angebot, glaube ich. Also viel, weil Protein draufsteht. Aber in einem Rahmen.
Ja, so. In einem machbaren Rahmen.
Ja.
Ja, spannend. Aber es ist auch gut, dann haben wir jetzt tatsächlich eine breite Bandbreite an Essensempfehlungen und so ein halbes Lecker-Level von mir auch noch mal dabei rausgesprungen, aus Versehen.
Ja.
Ja, Ziel erfüllt, würde ich sagen. Deswegen machen wir den Cut. So. Und wenn euch da draußen dieser Podcast und Videocast gefallen hat, dann teilt ihn sehr gerne mit allen Leuten, die es interessieren könnte. Und wenn ihr mögt, lasst uns gerne bei Podcasts eine Rezension da, mit Text oder ohne oder nur Sternchen, ist auch okay. Oder bei YouTube könnt ihr natürlich auch ein Abo dalassen, die Glocke drücken, einen Kommentar schreiben, einen Daumen da lassen, alles Mögliche, geht alles. Freuen wir uns sehr drüber. Und auf YouTube findet ihr uns, genau, wenn ihr es eh noch nicht schon da guckt, unter youtube.com/lostlevels. Ansonsten gibt es alle unsere Episoden auf lostlevels.de und alle Möglichkeiten, uns zu abonnieren, gibt es ganz ordentlich aufgereiht, versammelt unter lostlevels.de/subscribe. Unter anderem auch den Link zum Discord. Christina, wo treibst du dich im Netz rum? Punkt. Fragezeichen.
Du bringst mich immer so aus dem Konzept, wenn du die Frage anders stellst. dann kann ich gar nicht das sagen, was ich immer sage. Also aktuell bei Blue Sky, bei Mastodon poste ich zumindest was, auch wenn ich da nichts lese. YouTube habe ich gerade ein 8-stündiges Video hochgeladen.
Resi 3,
ich erwarte nicht, dass sich das jemand anguckt. Ich wollte es einfach mal machen. Und dann habe ich noch ein Newsletter bei Steady, wo jetzt im März und April zwei Sachen erschienen sind, zwei Ausgaben quasi, weil ich Zeit habe und Ideen. Und ja, ich glaube, das ist alles. Und überall unter @chrissykills.
Sehr schön. Mich findet ihr überall im Netz unter Zanderbird, Zanderbird, wie der Vogel. Wie immer natürlich auch an dieser Stelle vielen Dank an Pete Lectro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter seinem Pen-and-Paper-Rollenspielkanal mitvorteil. Wir sagen
Ich habe noch einen Shoutout. Ich habe es vergessen.
Oha,
fast.
Okay. Shoutout.
Pass auf, die Tasse, aus der ich heute Tee trinke, gucke, da stand mal belastend drauf.
Ja.
Und das da, ja, das war mal unser Lost Levels Logo. Weil irgendwann habe ich in jedem Satz belastend gesagt. Aha. Alles war belastend. Und Wiebke hat mir dann zum Geburtstag diese Belastend-Tasse geschenkt.
Shout out an Wiebke.
Ja.
Ja. Ja, crazy. Ja, Wiebke werdet ihr dann wahrscheinlich nächstes Mal zu hören und zu sehen bekommen.
Ja.
Möglicherweise. Ja. Sehr schön. Ja, mit diesem Shoutout sagen wir dann danke, Wiebke, für die Tasse.
Ja.
Für Christinas Geburtstagsgeschenk. Und euch da draußen, danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.